Ja, es gibt in unserer Zeit viele Schäfchen, die umherirren in dieser Welt. Gestern war ein Seminartag in Tierfeld, Flüchtlinge vor unserer Haustür. Wir erleben in den Medien immer wieder, wie viele Menschen auf der Flucht sind heutzutage. Wegen ihres Glaubens, vor Hunger, vor Krieg, vor Bedrohung oder auch vor Armut. Sie suchen einen Ort, wo sie sicher leben können. Dann kommen sie auch nach Deutschland und wir erwarten, dass sie sich integrieren in unsere Gesellschaft, wenn sie den Asylstatus bekommen, dass sie unsere Sprache lernen, sich mit unserer Kultur beschäftigen. Ich bin ja an der Brücke tätig und da erlebe ich das mitunter. Ihr Bemühen und auch ihre Schwierigkeiten. Und dann kommen auch manchmal die Fragen, wir möchten etwas lernen von euch über eure Kultur, über eure Lebensweise. Dann kommt vielleicht die Frage, ich habe hier einen Kalender, da stehen verschiedene Sachen drin. Erklär mir doch mal Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Ja, das ist einfach. Oder jetzt in diesen Tagen, da lese ich hier Reformation. Was ist damit gemeint? Das ist hier bei euch ein Feiertag, nicht überall in Deutschland. Was ist das? Wer könnte das, wenn ich jetzt Flüchtling wäre, mir das erklären, was Reformationstag ist? Sicher einige. Dann blättern sie weiter. Ah, hier sehe ich noch was. Hier steht Allerheiligen und heute, an diesem Sonntag, aller Seelen. Erklär mir doch mal, das ist doch ein Bestandteil eurer Kultur. Was ist darunter zu verstehen? Da haben wir schon ein Problem. Also ich hatte es auch. Ich habe gesagt, ich muss mich erstmal kundig machen. Hätte ich sagen können, na, es ist ein katholischer Feiertag. Das interessiert mich nicht, geht mich nichts an. Da wären sie vielleicht enttäuscht gewesen von mir, hätten gesagt. Na, aber es ist der Bestandteil eurer Kultur. Es steht sogar in euren Kalendern, nicht mal in christlichen Kalendern, auch in weltlichen Kalendern, da stehen diese Tage drin. Auch dann später Martinstag, Totensonntag und so weiter. Ja, gut, wenn wir Bescheid wissen in unserer Kultur, wenn wir das diesen Menschen nahebringen können. Aber gut ist auch immer wieder, wenn wir sie auf den hinweisen, der eigentlich die Grundlage unserer Tradition, unserer Kultur ist, unser Herr Jesus Christus. Alles ist ja eigentlich geprägt, die Reformation, auch aller Heiligen und aller Seelen, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Menschen sind auf der Suche nach einem Land, wo sie sicher leben, vielleicht auch auf der Suche nach Frieden, nach Freude, nach Glück. Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, das wollen wir nur singen, wo es heißt, such wer der will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Das Lied 275.
Thank you. Ja, vor 500 Jahren, da lebte ein Mann, der war auch auf der Suche. Er war auf der Suche nach der Seligkeit, nach dem Heil, und ihn beschäftigte immer wieder die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Der Mann hieß Martin Luther. Reformationstag hatten wir vor 2 Tagen gefeiert. Das hat unmittelbar auch in erster Linie etwas mit ihm zu tun. Er hat es angeschoben. Er hat immer wieder gefragt, werde ich angenommen, wenn ich einmal aus diesem Leben gehe? Werde ich die Seligkeit erlangen? Und das hat ihn so beschäftigt, er hat gefastet, er hat sehr stark abgenommen, er hat sich gegeißelt, er hat sich ganz viele Bußübungen unterworfen und er hat keine Antwort gefunden. Gut, wenn man in diesen Fragen, wo man so ganz unten ist, so tief belastet, so stark belastet wird, wenn man da einen Seelsorger hat. Da hieß Johann von Staupitz und er sagte zu ihm, Martin Luther, am besten du studierst Theologie. Luther kannte eigentlich die Bibel damals nicht. Die gab es nur in Latein und in Griechisch konnte er nicht. Studium der Theologie in Wittenberg ereignete sich die griechische und die lateinische Sprache an und er konnte die Bibel lesen. Das hat ihn immer wieder beschäftigt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott. Und dann hat er mal in der Nacht wieder gelesen und gebetet und dann kam ihm eine ganz wichtige Erkenntnis. Das war nur ein Bibelvers. Da steht in Römer 1, Vers 17, ich lese erstmal die alte Lutherbibel, wo es heißt, sinnte mal darin, offenbart wird die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, wörtlich. Gottes Gerechtigkeit, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Sinte mal ist nun mal ein altes Wort, heißt eigentlich alldieweil. Oder die Elberfelder übersetzt, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die evangelistische Übersetzung, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ein Schlüsselvers, ein Schlüsselerlebnis, was Luther hatte, nachts, als er die Bibel studierte. Es gibt auch noch einen Vers im Alten Testament, in Habakkuk 2, Vers 4, wo schon prophetisch das vorausgesagt wird. Siehe, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist, doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Hier nochmal die Bestätigung im Alten Testament. Viele hundert Jahre vorher vorausgesagt und später nochmal durch Paulus in Gottes Wort bestätigt. Wichtig ist der Glauben. Der Glauben an den, der für unsere Schuld gestorben ist. Und das hat den Martin Luther so bewegt, dass er immer wieder darüber nachgedacht hat und gemerkt hat, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, in unseren Gemeinden, das stimmt doch alles nicht. Das Kreuz, das hängt doch nicht mehr gerade, das hängt doch schief. Und dann hat er den 95 Thesen verfasst und er hat sie an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen. Das war eben am 31. Oktober 1517. Und er forderte eigentlich darin auf zu einer Diskussion, zu einer Disputation. Aber dazu kam es nicht. Aber seine Thesen, die wurden aufgenommen, vervielfältigt, gedruckt und von vielen gelesen. Der eigentliche Grund für diese Thesen war ja eigentlich der Ablasshandel. Der Ablasshandel, eingeführt damals von Albrecht von Brandenburg. Er war der Erzbischof von Mainz. Und er hatte sich von den Fuggern sein Kurfürstenamt vorfinanzieren lassen. Jetzt musste das Geld natürlich wieder reinkommen. Und da hat er also die Jesuiten beauftragt, Albrecht von Johann von Tetzel, Ablassbriefe zu nehmen, durch die deutschen Lande zu ziehen und Ablass zu gewähren, gegen Geld. Ein Teil davon, der ging nach Rom. Das andere, damit hat er seine Schulden bezahlen wollen bei den Fuggern. Ich habe mich auch erinnert, solche Fälle gibt es immer wieder. Parteispenden, die nicht richtig gemeldet wurden, die nicht richtig in den Büchern verzeichnet waren, wo es dann herauskam, wo ein Bundeskanzler Kohl dann sagen musste, ja, das stimmt, das war illegal, aber ich sage die Namen nicht. Und darüber ist er dann augenblicklich auch gestolpert und gefallen als Politiker. Wir haben auch den aktuellen Fall Thebert von Elz, der mit Kirchensteuergeldern seinen Bischofssitz aus Feinstadt herrichten lassen. Was die Menschen ihm sehr übel genommen haben. Es gab nicht nur Austritte aus der katholischen Kirche, nein, wegen dieser Sache auch Austritte aus der evangelischen Kirche, wie ich von Pfarrern gehört habe. Wo welche den Kirchenaustritt erklärt haben, eben wegen dieser dubiosen Finanzpraktiken eines katholischen Bischofs. Sie sagen, mit dieser Kirche möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich verlasse sie. Ja, eine Disputation war eigentlich gedacht. Mit dem Angriff auf den Ablasshandel, da traf Luther auch tatsächlich den Nerv der maroden Kirche. Denn eine hochdramatisch theologische Sache stand ja auf dem Spiel. Kann man Sünden aus eigener Kraft bei Gott wettmachen? Sei es durch Geld, sei es durch Gehorsam, dann können wir ja unser Rechtsein auch vor Gott verdienen. Gute Werke tun. Und da war immer wieder die Frage an Luther, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Vorher hat es ja auch versucht, durch Bußhandlungen, durch Fasten, durch Geißelung, Gott gnädig zu stimmen, um die Gewissheit zu erlangen, jawohl, ich komme einmal in den Himmel. Ich werde einmal bei ihm sein. Und dann hier diese Sache, diese Erkenntnis. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Damit hat er auch eine Säule evangelischen Glaubens begründet, das Sola Gratia, lateinisch, wo es heißt, allein durch die Gnade. Allein durch die Gnade werdet ihr selig werden. Die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ist ein theologischer Grundsatz, der in der Reformation so hervorgehoben wird und auch aus der Reformation hervorgegangen ist. Er drückt die Überzeugung aus, dass der Mensch allein dank der Gnade Gottes das Heil bzw. das ewige Leben erlangt. Er kann es sich nicht durch sein Handeln verdienen. Das Prinzip sola gratia, allein durch die Gnade, zeigt sich besonders in Luthers Ablehnung des Ablasshandels. Er sagt, so nicht. Ihr könnt nichts dazu tun. Die Idee, dass der Mensch anhand ihrer guten wie bösen Taten gerichtet werden, pervertiert nach Luthers Ansicht im Ablasshandel, wo jede böse Tat durch eine darauffolgende gute aufgewogen wird. Wo wir einmal in Sünde geraten sind, da ist unser Kleid befleckt. Das kann nur der Jesus tun, diese Schuld wegnehmen. Gott kann und will mit unserer Schuld nichts zu tun haben. Der heilige Gott und die Sünde sind wie Feuer und Wasser, sind unvereinbar. Und der Mensch kennt auch nicht Gottes Bewertungskriterien am jüngsten Tag. Und einen solchen Handel kann er niemals betreiben. Das hat er auch an diese Tür der Schlosskirche von Wittenberg geschrieben. Ja, und später hat er dann auch öffentlich gepredigt gegen diesen Ablasshandel und gegen diese Praxis. Und er hat auch eine Denkschrift an den Erzbischof verfasst und ihn daran aufgefordert, darüber nachzudenken und von diesem Ablasshandel abzustehen. Später hat das die katholische Kirche auch eingesehen und 1578 wurde der Ablasshandel verboten. Also auch dort haben Luthers Thesen viele Jahre später auch etwas bewirkt. Ja, also Ablassbriefe sollten den Gläubigen einen dem Geldbetrag entsprechenden Erlass zeitlicher Sündenstrafen im Fegefeuer für sie oder für bereits gestorbene Angehörige bescheinigen. Man konnte auch Ablassbriefe für bereits gestorbene Angehörige kaufen. Und war dann der Meinung, also die müssen, wenn sie vor Gott Rechenschaft ablegen, dann zählt diese Sünde nicht, denn die ist ja erlassen. Auch dagegen verwehrt sich Luther. Und es war ein bekannter Wertespruch von Johann Tetzel, der da lautet, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ein Irrtum. Jetzt war ja Gemeindebibeltag in Glauchau, einige Geschwister von uns waren dort. Ein Wort habe ich mir aufgeschrieben, was so recht nach Luthers Lehre klingt, wo es heißt, sobald mein Glaub den Herrn besingt, die Seele in den Himmel springt. Sobald ich glaube, dass der Jesus für meine Schuld gestorben ist, dann bin ich gerettet. Dann habe ich die Seligkeit, dann habe ich auch einen gnädigen Gott. Ja, im September hat er eigentlich Luther zuerst seine Thesen vorgestellt, um einen Disput zu verfassen, und dann hat er diese Thesen angeschlagen. Lange Zeit wurde das für realistisch, für wahr angenommen. Philipp Melanchthon hat darüber geschrieben. Dann kamen Zweifel auf. Zweifel, wie auch eigentlich an der Bibel, an der Geschichte, an so vielem, wo Menschen alles hinterfragen und sagen, war es denn wirklich so? Oder ist das nur Menschenwort? Ja, viele Theologen heute sagen, die Bibel enthält Gottes Wort, ist nicht Gottes Wort. Was bleibt dann noch am Ende? Bleibt es dem menschlichen Gutdünken überlassen, was Gottes Wort ist? Also es wurde auch lange Zeit gesagt, naja, vielleicht war es doch nicht so. Vielleicht ist es alles nur im Nachhinein hineingelegt worden, hineininterpretiert in die Reformation. Aber Gott steht zu seinem Wort. So wie die Funde 1946 am Toten Meer in der Höhle bei Qumran diese Dokumente entdeckt wurden und die Wahrheit der Bibel bestätigten. So wurde im Jahr 2006 von Luthers langjährigen Sekretär ein Schriftstück gefunden, was das nochmal bestätigte. Jawohl, Luther hat die Thesen angeschlagen. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Volk. Gott steht zu seiner Gemeinde. Ja, Luther sollte also mit dem Bann belegt werden und der Kurfürst stand hinter ihm und erreichte, er darf seine Schriften, seine Thesen, darf er vortragen vor dem Reichstag zu Worms. Man braucht immer jemand, der für einen einsteht. Gut, wenn man jemand hat, der ein gutes Wort einlegt bei den Obersten, ob nun beim Bürgermeister oder in irgendeinem Amt. Gut ist, wenn man jemanden kennt, der einem wohlgesonnen ist, der einem vertritt, der es auch ehrlich meint. Wir wissen natürlich, dass wir den Herrn Jesus Christus haben, der uns vertritt beim Vater. Er sitzt zur Rechten Gottes und vertritt die Seinen. Luther hatte einen Kurfürsten. Es gab ja damals 6 Kurfürsten, die den Kaiser wählten. Das waren die von Sachsen, Brandenburg und Bayern. Und dazu kamen noch 3 Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier. Einer der Bischöfe war eben der von Brandenburg, Albrecht von Brandenburg, der den Ablasshandel gefördert hat. Ja, Luther trägt also vor den Bischöfen, vor den Fürsten sein Programm vor. Und er bittet einen Tag Bedenkzeit aus, weil sie sagen, widerrufe, du liegst falsch. Und dann sagt er diese bekannten Worte, da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, ich kann und will nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Als er dort wartete in der Vorhalle, da war der Sicherheitschef da, des Kaisers Feldhauptmann, der Georg von Frunsberg, der für die Sicherheit der Fürsten verantwortlich war, und er sagte zu ihm, Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang. Solch einen schweren Gang hatte ich nicht mal in meiner schwersten Schlacht. Auch geistliche Anfechtung kann belastend sein, kann schwer sein, kann uns niederdrücken, kann uns zur Verzweiflung bringen. Mit Furcht und Zittern, wird gesagt, ist Luther vor die Fürsten getreten. Wir kennen das vielleicht auch als tägliche Erfahrung, dass wir etwas tun mit Furcht und Zittern. zum Beispiel das erste Mal hier hochgehen, auf die Kanzel und Gottes Wort verkündigen? Werde ich die richtigen Worte finden? Werde ich vielleicht stecken bleiben? Ist das, was ich erarbeitet habe, auch wirklich vom Herrn oder nicht von mir selbst? Oder vielleicht auch einfach, wenn wir in einer Diskussion sind, nach vorn zu gehen und unsere Meinung zu sagen, obwohl sie gegen die Meinung aller ist. Obwohl wir vielleicht wissen, hinterher werden wir gemieden, hinterher werden wir viel Kritik einstecken. Oder da ist vielleicht eine Sitzung, wo es darum geht, wie werden die Mittel verteilt. Wir haben weniger als im vergangenen Jahr. Da muss hier und da gekürzt werden. Und man muss darüber mit abstimmen und hinterher das dann auch verteidigen gegenüber denen, die zu kurz gekommen sind. Oder wir sind in einem Bewerbungsgespräch, gehen dort mit Furcht und Zittern hinein. Wie wird es ausgehen? Wird meine 6. oder 10. Bewerbung endlich Erfolg haben? Werde ich eine Anstellung, einen Ausbildungsplatz, einen Job finden? Oder wir sind Arzt und müssen einem Patienten eine schlechte Nachricht überbringen. Mit Furcht und Zittern werden es sicher manche tun. Wie wird es ausgehen? Wie wird er es aufnehmen? Oder wir sind Chef am Gericht und müssen einen Straftäter beurteilen und wissen, dass das Strafmaß für einen Jugendlichen lebensentscheidend sein wird. Oder wir werden zum Chef gebeten und wissen, dem Betrieb geht es schlecht. Es werden Leute entlassen. Werde ich dabei sein? Wird er mir die Kündigung aussprechen? Oder wir sind Betriebsrat und wissen, damit der Betrieb überleben kann, müssen wir abbauen. Und es müssen einige entlassen werden. Kann ich das mit gutem Gewissen mittragen? Da gibt es viele Dinge, wo wir mit Furcht und Zittern hineingehen und beten, Herr, lass es gut ausgehen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Auf der Suche nach Erkenntnis, hier läuft was schief, hier ist etwas aus dem Lot geraten, hier ist eine wunde Stelle in der Gesellschaft oder auch in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, in meiner Gemeinde, in die ich sprichwörtlich meinen Finger lege. Das tut natürlich weh, vielleicht mir und auch den anderen. Ja, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das erfordert ein intensives Schriftstudium. Luther hat es getan, konnte es erst tun, nachdem er die Bildung hatte. Nachdem er die Bibel lesen konnte in Latein und Griechisch. Ja, und dann irgendwann kommt dann mal eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung, die vielleicht jeder von uns im Leben hatte. Oder hoffentlich hatte. Einige von den Kindern, euch wünsche ich, dass ihr diese Erleuchtung irgendwann bekommt. Dass ihr, wenn ihr Gottes Wort lest, Gottes Wort studiert, dass ihr dann irgendwann mal merkt, jawohl, das trifft auf mich zu. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Luther hatte das nachts in Wittenberg, in seiner Studierstube, als er dort studiert, die Bibel studierte. Ja, und dieser Bibelvers, der führte anschließend zu seinem neuen Schriftverständnis. Gottes ewige Gerechtigkeit sei ein reines Glaubensgeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus gegeben werde. Keinerlei Eigenleistung könne dieses Geschenk erzwingen. Auch der Glaube, das Annehmen der zugeeigneten Gnade sei kein menschenmögliches Werk. Damit war für Luther die gesamte Theologie mit ihrer kunstvollen Balance zwischen menschlichen Fähigkeiten und göttlicher Offenbarung zerbrochen. Von nun an nahm er die Kirche, die sich in all ihren Formen und Inhalten als Vermittlungsanstalt der Gnade Gottes an den Menschen sah, zunehmend kritisch in den Blick. Er hat noch eine zweite Säule geprägt der reformatorischen Denkens, das Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Also gemäß dieser Säule wird die Heilsbotschaft hinreichend durch die Bibel vermittelt und bedarf keiner Ergänzung durch kirchliche Überlieferungen. Im Gemeindebrief im Oktober, da war ein Wort aus Jesus Sirach 35,10 aus den apokryphen Schriften. Darüber sagt Luther, Das sind Bücher, so nicht der Heiligen Schrift gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen. So urteilt Martin Luther darüber. Ich habe es auch schon gelesen, das erste Mal im zweiten Makkabäerbuch zum Beispiel. Es ist ein jüdisches Geschichtsbuch, das die kriegerischen Erfolge nicht nur als wunderbare Rettung durch Gott beschreibt, sondern vor allem das kluge und listige Handeln der Aufständischen darstellt. Einzelabschnitte vom Eingreifen Gottes durch Engel und Wunder illustrieren diesen theologischen Standpunkt. Und der unbekannte Verfasser schreibt selbst darüber: Meine Bearbeitung sollte jedem etwas bieten. Angenehme Unterhaltung für die, die Lesestoff suchen, klare Übersicht für die, die den Stoff dem Gedächtnis einprägen wollen und allenfalls Nutzens für alle, die das Buch in die Hand bekommen. Also nicht unbedingt die Bibel zur Seite legen und jetzt die Makkabäer lesen. Die Bibel bleibt immer noch unser Zentrum. In der Reformation wurden aber die kirchlichen Überlieferungen der Bibel gleichgestellt. Habe ich dazu gelesen. Die katholische Kirche schreibt dazu: Unsere Kirche hält fest daran und hat schon immer gelehrt, dass die Heiligen Schriften das geschriebene Wort Gottes sind. Können wir voll unterschreiben. Die Kirche, um mit den Worten des Konzils zu sprechen, glaubt und lehrt bezüglich der Bücher des Alten und Neuen Testaments, dass Gott der Urheber eines jeden Buches ist. Gestützt auf diesen Glauben hält sie auch unerschütterlich daran fest, dass die Heilige Schrift nichts enthalten kann als die vollkommene Wahrheit über Glaube und Sinn. Und dann kommt's, wo Luther nicht mehr mitgeht und auch wir. Wenn dem aber so ist, müssen wir dann nicht schließen, dass Gottes Wort einzig in diesen Schriften enthalten ist? Keineswegs. Unsere Kirche behauptet, dass es auch noch ein ungeschriebenes Gotteswort gibt, das wir apostolische Überlieferung nennen. Sie macht es jedem Christen zur Pflicht, das eine wie das andere mit gleicher Ehrfurcht aufzunehmen. Hier sagt Luther: Nein, da gehen wir nicht mit. Es gibt nur das eine Wort, nur sola scriptura. Allein die Schrift vermittelt uns das Heil. Interessanterweise hatten aber auch zur Zeit Jesu die Juden und insbesondere die Pharisäer und Schriftgelehrten bereits eine Überlieferung der Alten, die der Herr jedoch aufs Schärfste verwarf. In Matthäus 15 können wir lesen: Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Das hatten die Pharisäer getan. Neben der Tora und den Propheten gab es den Talmud. Und immer wieder Weisheitssprüche von Gelehrten, die weitergegeben wurden, die neben der Bibel standen. Da sagt der Jesus: Das sind die Überlieferungen, eure Tradition, eure Liturgie, eure Gebräuche. Kehrt wieder um, kehrt zurück zu den alten Werten. In Apostelgeschichte 17, da können wir lesen: Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich dies so verhielte. Die Gemeinde in Beröa, sie tat das. Sie waren edler als die in Thessalonich. Sie prüften alles, was sie hörten, dann nahmen sie das Wort Gottes zur Hand und sagten: Jetzt wollen wir erstmal nachschauen, stimmt das überein? Ja, es ist Tradition in der Bibel nachzuforschen, ob die Lehre, die Verkündigung, die Auslegung mit der Bibel, dem Wort Gottes, übereinstimmt. Die Menschen zu Luthers Zeiten konnten das, ausgenommen die Gelehrten, nicht. Es ist ein weiteres Verdienst Luthers, dass die Übersetzung der Bibel ins Deutsche, um Gottes Wort unter das Volk zu bringen, geschah. Zum Gemeindebibeltag in Glauchau hatte ich auch eine Begegnung mit Richard Steinbrink. Er war vor 6 Jahren hier unter uns als Außendienstmitarbeiter.
Öffentlichkeitsarbeit macht er für die Wycliffe-Gesellschaft.
Und er hat auch hier
die Arbeit seiner Gesellschaft vorgestellt. Wir unterhielten uns noch kurz. Er hat gesagt, wenn ihr wollt, komme ich auch mal wieder. Und dann sagt er zum Schluss, ich gebe dir noch eine Bibel mit. Habe ich drin geblättert. Leer. Sag, hoppla. Sag, lies mal die erste Seite. Stell dir vor, es würde die Bibel in deiner Sprache nicht geben. Wie würdest du dir Gott vorstellen? Hätte er überhaupt etwas mit deinem Leben zu tun? So ging es den Menschen zu Luthers Zeiten. Sie kannten die Bibel nicht. Sie hörten nicht mal Gottes Wort. Die Predigten wurden in Latein gehalten. Dem gemeinen Volk war alles verschlossen. Schrecklich, ne? Wenn ich jetzt hier in der Sprache, vielleicht in Arabisch, euch Gottes Wort verkündige, würde vielleicht keiner verstehen, abgesehen davon, dass ich es nicht kann. Gottes Wort verständlich unter die Leute bringen. Dann ist hier noch in Merkkärtchen drin, bete für dieses Volk, Sprache Mambare, Anzahl 131.000, Kontinent Asien, Land Osttimor. Damals waren es etwa 16 Millionen in Deutschland, die die Bibel nicht lesen konnten, weil es sie in Deutsch nicht gab. So hat er mal gesagt, die Bibel, das Wort Gottes muss auf der ganzen Welt verbreitet werden. Es gibt noch viele Sprachen, denen Gottes Wort nicht zugänglich ist. Ich weiß auch, die Lehre, dass gesagt wird, na, die lernen dann einfach Englisch, Französisch oder Spanisch, da ist es einfach. Aber es kann auch sein, dass wir beauftragt sind, ihnen Gottes Wort in unsere Sprache zu bringen. Deshalb ist es auch wichtig, dafür zu beten, dafür einzutreten und Bibelgesellschaften zu unterstützen, in welcher Form auch immer, die Gottes Wort zu diesen Menschen bringen. Es gibt dann noch eine dritte Säule reformatorischen Gedankengutes, das ist das Solus Christus. Das ist auch ein Grundsatz der Reformation. Dieser Grundsatz lautet, dass Jesus Christus der alleinige Heilsmittler ist. In 1. Timotheus 2, Vers 5 können wir lesen, denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle. Er allein hat durch seine Selbstopferung am Kreuz die Erlösung des sündigen, von Gott getrennten und todgeweihten Menschen bewirkt. Ja, und dieses Prinzip, das spielte natürlich auch eine große Auseinandersetzung. Es gab damals die Heiligenverehrung. Es gab also 14 Heilige, die angerufen werden konnten in bestimmten Situationen, von denen man dann erhoffte, sie stehen beim Herrn für mich ein und sie werden mir helfen. Luther sagt, nein, das ist falsch. Das heißt zwar auch, in Hebräer 16, Vers 7, gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Ja, auch wir haben Führer. Auch die Brüderbewegung kennt Brüder, die ganz große Verdienste erworben haben bei der Gestaltung unserer Gemeinden. Und wir ehren sie und achten sie, aber wir rufen sie nicht an, dass sie bei uns eintreten, bei unserem Herrn, um uns zu helfen. Wird in der Bibel oft von Heiligen gesprochen. Nur eine Bibelstelle aus 1. Korinther 1, im Vorwort, wo es heißt, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen. Samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also hier zweimal wird von Heiligen gesprochen. Und es ist ganz klar, Paulus, Gottes Wort sagt, ihr seid heilig. Ihr seid geheiligt, weil ihr durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus heil seid. Ja, und die Heiligenverehrung kritisiert Luther als unbiblisch. Auch dieses Lied, was wir am Anfang gesungen haben, ist ja 100 Jahre nach der Reformation entstanden, aber es
greift diesen Gedanken auch, such, wer da will, ein anderer Ziel, die Seligkeit zu finden. Und im Vers 2, such, wer da will, Nothelfer viel. Mit den Nothelfern, das sind also die Heiligen gemeint. Und Luther sagt, das ist falsch. Sie sind alle als Märtyrer gestorben. Sie haben bis zuletzt ihren Herrn nicht verleugnet. Sie haben durchgehalten in der Folter. Sie sind Heilige, genauso wie wir. Aber wir sollen sie nicht anrufen. Gerade die Heiligenverehrung geht ja manchmal ein bisschen in eine andere Richtung. Manchmal werden sie regelrecht verspottet. Habe ich schon in Häusern gelesen. Da heißt es, Heiliger St. Florian, verschone mein Haus, zünd andere an. Der Florian ist mal ein vorheriger Hauptmann. Er ist am 4. Mai 304 hingerichtet worden aufgrund seines Glaubens. Und er wird als Schutzpatron der Feuerwehrleute gesehen. Aber manchmal geht es eben auch in die andere Richtung. Ja, er war ein Heiliger. Er hat seinen Herrn bekannt bis zuletzt. Er hat für seine Brüder und Schwestern ist er eingestanden. Er hat sie verteidigt. Und er ist für seinen Glauben gestorben. Deshalb ist es auch unbiblisch, ihn zu verspotten oder ihn auch anzurufen. Manchmal treibt es auch Blüten, dass vielleicht auch Luther verehrt wird. Mehr, als ihm vielleicht gebührt. Es gibt Luther-Denkmäler in Dresden vor der Frauenkirche in Wittenberg, in Eisleben. Die kenne ich. Luther wehrt sich gegen eine Verehrung seiner Person. Da schreibt er, ich bitte, man wolle von meinem Namen schweigen und sich nicht lutherisch, sondern einen Christen nennen. Was ist Luther? Was bin ich? Ist doch die Lehre nicht meine. Ebenso bin ich auch von niemandem gekreuzigt. Wollte nicht leiden, dass die Christen sich paulisch oder petrisch heißen, schreibt Paulus im 1. Korinther 3, Vers 4, sondern Christen. Wie käme ich denn armer, stinkender Madensack dazu, dass man die Kinder Christi dürfte nach meinem nichtswürdigen Namen nennen? Nicht so, liebe Freunde. Lasst uns tilgen die parteiischen Namen und uns Christen heißen. Nach Christus, dessen Lehre wir haben. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass der Sächsische Gemeindebibeltag eben auch so heißt. Nicht lutherisch, nicht evangelisch, nicht katholisch, nicht freikirchlich, adventistisch oder wie auch immer, wo man all diese Geschwister aus diesen Gemeinden dort treffen kann. Ein schönes Treffen, eine gute Tradition an diesem Tag, über Gottes Wort nachzudenken. Mir hat mal auch ein Bruder gesagt, als ich noch ganz jung war, in einer Gesprächsrunde, ihr jungen Brüder verehrt uns Älteren, die euch vielleicht viel bedeuten, nicht allzu sehr. Denn wenn ihr das tut, muss Gott uns schlagen. Das Wort hat sich mir eingeprägt. Da war ich auch sehr erschrocken darüber. Auch das Bewusstsein, unser Gott ist ein eifernder Gott. Er duldet keine Götter neben sich. Auch keine Menschen, die wir vielleicht verehren und über die Maßen hochleben lassen. Ja, wir halten mal Feier. Das Volk Israel feierte seine Feste auch mit gutem Essen. Und auch in unserer Kultur gehört das dazu. An so einem Tag wie am Freitag gibt es ein besonderes Gebäck. Das ist das Reformationsbrötchen. Wir sind dann noch eingeladen zum Stehkaffee. Es sind einige Brötchen da. Für alle werden sie allerdings nicht reichen. Aber vielleicht mal was darüber, wenn euch einer fragt, einer, der nicht unsere Kultur so kennt, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Ja, das Reformationsbrötchen ist ein quadratisch aussehendes Gebäck, Größe einer Apfeltasche. Es soll eine Lutherrose symbolisieren. Die Lutherrose hat allerdings 5 Spitzen und das Brötchen nur 4. Das lässt sich also rein backtechnisch nicht so gut herstellen mit 5 Spitzen. Und in der Mitte ist ein rotes Kreuz, das wird beim Brötchen mit einem Klecks Marmelade symbolisiert. Luther hatte ja seine Schrift mit der Lutherrose praktisch immer abgestempelt und gekennzeichnet. Und er schreibt dazu, ein Merkzeichen meiner Theologie, das erst soll ein Kreuz sein, schwarz im Herzen, das seine natürliche Farbe hätte. damit ich mir selbst Erinnerung gebe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig macht. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Ob's nun wohl ein Schwarzkreuz ist, mortifiziert und soll auch wehe tun, dennoch lässt es das Herz in seiner Farbe, verderbt die Natur nicht. Das ist, es tötet nicht, sondern macht lebendig. Solch Herz aber soll mitten in einer weißen Rosen stehen, anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Darum soll die Rose weiß und nicht rot sein. Denn weiße Farbe ist der Geister und aller Engelfarbe. Solche Farbe steht im Himmel, farbenen Feld, dass solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist, der himmlischen Freude zukünftig, jetzt wohl schon darinnen begriffen und durch Hoffnung gefasst, aber noch nicht offenbar. Und in solch Feld einen goldenen Ring, dass solche Seligkeit im Himmel währt, ewig und kein Ende hat, und auch köstlich über alle Freude und Güter, wie das Gold das höchste köstliche Erz ist. Ja, erinnern wir uns an die alten Werte, die wieder glänzen sollen, an die Säulen der Reformation, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus. Allein durch die Schrift, allein durch den Glauben, allein durch Gnade, allein Christus.